Ja, liebe Gemeinde, liebe Besucher, liebe Freunde, heute will ich eine Fortsetzung machen von der Predigt, die ich vor ungefähr 4 Wochen schon mal angefangen habe. Und zwar, es geht um das Herz eines Christen unter dem Motto, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben, lesen wir in Sprüche Kapitel 4, Vers 23. Man könnte auch das Thema zusammenfassen oder anders beschreiben, die biblische Kardiologie. Ja? Wir kennen die Kardiologie, aber es ist eine biblische, es geht um das Herz, es geht um den inwendigen Menschen. Was sagt die Bibel uns dazu? Und ich habe letztes Mal schon einiges ausgeführt, und zwar, was das bedeutet, das Herz zu behüten. Wir sprachen über die Motivation. Was bewegt mich? Was treibt mich an? Warum tue ich dieses oder jenes? Wir sprachen über die Disziplin, wie wichtig das ist, diszipliniert zu sein, ja, gehorsam zu sein, das zu tun. Wir haben gerade in der Geschichte von Salomo gehört, er bittet um ein gehorsames Herz und Gott gibt ihm ein weises Herz. Weisheit und Gehorsam hat etwas miteinander zu tun, und da geht es um das Herz. Wir haben über das Gebet gesprochen letztes Mal, ja, wie wichtig das ist für unser inwendigen Menschen, dieses Leben mit Gott, diese Gemeinschaft mit Gott. Und wir haben über das Familienleben gesprochen, ja, eine Herzensbildung oder Behütung unseres Herzens hat etwas mit unseren engsten Beziehungen zu tun, ja, in der Familie. Genau, und dass eine Transformation immer zu Hause beginnt auch, ja. Heute soll es eine Fortsetzung geben. Ich hatte überlegt, das war eigentlich gar nicht so geplant gewesen, aber als ich diese Tage überlegt hatte, was ist dran, worüber sollte ich diesen Morgen predigen, dann kam mir das in den Sinn. Wir sind nicht fertig geworden und ich bin mir sicher, wir werden auch heute nicht fertig. Es ist eine lebenslange Aufgabe, diese Herzensbildung, Herzenstransformation. Ja? Und dieses, was Salomo empfiehlt oder uns dringend ans Herz legt, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Eine andere Übersetzung sagt, mehr als alles andere, behüte dein Herz, also nicht dein Kopf, nicht die Lunge oder Gesundheit, so im Allgemeinen. Heute in Corona-Zeiten ist ja Gesundheit ein ganz wichtiges Thema, aber er sagt, mehr als alles das, behüte dein Herz, den inwendigen Menschen. Und das ist nicht diese Faustgröße, große Pumpe gemeint, die in uns pumpt, sondern gemeint ist dieses Zentrum eines Menschen, ja, dieser inwendige Mensch, der geistliche Mensch, könnten wir auch sagen. Auch dann, wenn unsere vergängliche Überreste, sage ich mal, vergehen und verwesen, wird die Seele, der inwendige Mensch, weiter für die Ewigkeit leben. Und wir sind jetzt herausgefordert, darauf zu achten, das zu behüten, denn die Begründung gibt Salomo auch gleich mit, denn daraus quillt das Leben. Daraus kommt das Leben. Und das ist so wichtig, das ist so entscheidend. Unser Leben ist so entscheidend von unserem Herzen, von unserem inwendigen Menschen. Das ist so das Kernstück. Wichtig dabei, und das möchte ich vorneweg betonen, wichtig ist natürlich, davon gehe ich aus, bei all dem, was ich heute sage, dass Jesus Christus die Nummer 1 in unserem Herzen ist. Dass er in unserem Herzen wohnt, ja? Dass er regiert, dass er das Sagen hat in unserem Leben. Ja? Dass er nicht einer von vielen ist, sondern er ist die Nummer 1 in meinem Leben. Ja? Und wenn das in deinem Leben noch nicht der Fall ist, dann lade ich heute herzlich dazu ein, ja? Jesus die Herrschaft zu übergeben. Und wir wollen heute lernen, wie können wir weiter darauf achten, und unser Herz behüten. Ja? Jesus selbst lehrt uns oder sagt uns, lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Dieser Prozess, dieser Lernprozess ist ein lebenslanger Prozess, wie ich schon sagte. Weil es hier nicht um gewisse Fertigkeiten geht von Reden, es geht nicht um Rhetorik, wie kann ich schön reden. Es geht auch nicht um gewisse Fertigkeiten, wie ich als Handwerker das erlernen kann, wie ich wunderschöne Möbelstücke herstellen kann oder anderes, was sehr schön ist. Oder es geht auch nicht darum, wie ich gewisse Systeme und Prozesse erlerne und Prozessentwicklung mache, Organisationsentwicklung mache, sondern es geht um unser Charakter, es geht um unser Wesen, es geht um unser Sein. Ich habe das letzte Mal, glaube ich, schon gesagt, nicht das, was ein Mensch kann. Und nicht das, was ein Mensch weiß und nicht das, was ein Mensch hat, sein Besitz, ist so entscheidend, als das, was er ist, sein Sein, sein Herz, seine Seele, sein inwendiger Mensch. Das ist das Entscheidende im Leben und deshalb wollen wir uns auch heute wiederum mit diesem Thema beschäftigen. Ich möchte als erstes nochmal einen nächsten Punkt hervorheben, wenn wir über unser Herz reden und unser Herz behüten und bewahren, dann achten wir bitte darauf, dass wir eine Diensteinstellung haben, eine dienende Herzenshaltung. Prüfe und erforsche mein Herz, betet David in einem Psalm, und siehe, wie ich es meine und ob ich auf dem richtigen Weg bin, ob ich eine dienende Haltung habe, mein Herz ein dienendes Herz ist. Ich glaube, da ist Jesus uns ein Vorbild, ein Beispiel. Von Jesus lesen wir, denn des Menschensohn ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen. Der Sohn Gottes, der König, der Schöpfer, der Herr aller Herren, kommt auf diese Welt und ist ein Diener geworden. Ja? Und das ist eine Herzensangelegenheit. Das ist nicht ein Schauspiel. Sondern das muss von Herzen kommen. Ein Diener zu sein, ist heutzutage, vielleicht war es aber auch schon immer so, seit dem Sündenfall, nichts Attraktives. Dienen hat etwas mit Demut zu tun. Demut ist auch etwas, was heute eigentlich nicht so attraktiv ist. Wenn man eine Stellenanzeige gibt, dann habe ich noch nirgends gelesen, wir suchen einen demütigen Geschäftsführer. Das ist nicht das, was man heute sucht. Man sucht einen selbstbewussten, durchsetzungsstarken etc. Was nicht immer der Demut widersprechen muss, aber was ich sagen will, Demut ist nicht etwas Attraktives. Demut hat aber immer etwas mit, Dienen hat etwas mit Demut zu tun. Nachdem Jakobus und Johannes, die Jünger Jesu, ihren Wunsch geäußert hatten, bei Jesus zu rechten und zu linken sitzen zu wollen, sagte Jesus zu ihnen, wer der Größte sein will, der soll aller Knecht sein, aller Diener sein. Das ist ein Rat, eine Empfehlung und das ist so bei uns drinnen. Ja? Wir, anstatt Diener zu sein, wollen wir ja immer irgendwie der Größte sein. Ja? Das fängt ja schon von klein auf so an, ja. Wir wollen gerne die erste Geige spielen, wir wollen gerne, dass sich alles um uns dreht, unser Wohl, das beobachten wir ja bei den Kindern sehr schnell. Und wenn wir ehrlich sind und die Hand aufs Herz legen, auch als Erwachsene, ertappen wir uns dabei immer wieder. Wir haben gelernt, das schön zu kaschieren, schön zu verstecken, schön, dass wir am Ende gut dastehen. Ja? Das ist alles, das entwickelt sich alles, das lernt man alles so. Aber es geht darum, dass wir wirklich von Herzen Knechte Gottes sind, ja? Diener Gottes und Diener des Nächsten. Ja? Das ist eine Herzenshaltung. Und hier müssen wir immer wieder auf unser Herz achten. Behüte dein Herz mit allem Fleiß. Achte darauf, dass du eine dienende Herzenshaltung einnimmst, hast. Der eigene Sklavendienst am Nächsten ist das himmlische Kriterium für Größe und das Studienfach für Leiter, so sagte mal Oswald Sanders. Der eigene Sklavendienst am Nächsten und das himmlische Kriterium für Größe und das Studienfach für Leiter. Wir werden nur in dem Maße erhöht, in dem wir bereit sind, niedrige Dienste zu tun. Dienste, die vielleicht keine Anerkennung finden, wo wir keinen Applaus für bekommen, wo es vielleicht keiner sieht, ja, in der Woche vielleicht, wenn keiner hier da ist, die Räume putzen, die Toiletten putzen, ja. Da gibt es meistens keinen Applaus für und auch keine Anerkennung. Aber das ist das, was hier gemeint ist, ja. bereit sein zu dienen. Unser Herr Jesus, wie ich schon sagte, hat uns da ein gutes Beispiel hinterlassen. Dienen heißt nicht, das zu tun, was die Menschen immer von uns haben wollen und erwarten. Dienen heißt nicht, all ihre Wünsche zu erfüllen, sondern dienen heißt immer, das zu tun, was dem anderen zum Besten dient. Ja. Und das heißt, das ist nicht immer das, was der andere sich unbedingt wünscht, ja, sondern ich habe ein höheres Ziel und ich tue das, was dem anderen zum Besten und ich könnte hinzufügen, was dem anderen zum ewigen Heil dient. Wie komme ich zu dieser Diensthaltung, zu dieser Diensteinstellung? Wie kommt mein Herz? Wie kann ich mein Herz formen, gestalten, dass das... Nun, ich könnte jetzt eine ganz lange Liste an praktischen vielleicht Übungen auflisten, aber ich möchte es belassen bei einer Zusammenfassung, bei etwas ganz Generellem. Wenn er und er allein meine Leidenschaft ist, werde ich trotz aller und vieler Schwierigkeiten und Hindernisse dieses Ziel nicht aus den Augen verlieren, Gott zu dienen und dem Nächsten zu dienen und der Gemeinde zu dienen. Wenn wir Christus erkennen, wie er ist, werden wir wachsen und ihm ähnlicher werden. Wenn Jesus Christus unsere Herzensangelegenheit, unsere Leidenschaft ist, werden wir in sein Ebenbild umgewandelt. Ich möchte zu dem zweiten Punkt kommen, wo wir darauf achten sollen, wenn wir an unser Herz denken, wenn wir unser Herz behüten, und zwar das ist Weitsicht. Es ist wichtig, das Endergebnis zu sehen und sich dafür engagieren zu können. Ja. Wir sind oft geplagt von Kurzsichtigkeit. Wir leben in einer sehr kurzweiligen oder einer Zeit, wo wir eine Flut von Informationen haben, wo wir viele Möglichkeiten haben, uns zu beschäftigen, sodass gar keine Langeweile entsteht. Ja? Und wir sind gewohnt, auf einen Knopf zu drücken, einen Mausklick zu machen und wir können all unsere Wünsche erfüllen. Ja? Wichtig aber ist, eine Weitsicht zu entwickeln. Ja? Unser Herz, unser inwendiger Mensch muss eine Weitsicht entwickeln. Zu sehen, was aus dem Leben, aus meinem Leben, aus dem Leben der anderen Menschen, für die ich verantwortlich bin, werden kann. Und diese Weitsicht müssen wir uns aneignen, müssen wir uns geben lassen von Gott. Wir treffen Entscheidungen, deren Früchte wir erst in einigen Jahren sehen werden. Und dafür ist Weitsicht wichtig. Ja. Ich habe das immer wieder gelernt. Manchmal darf ich Früchte ernten, die andere Menschen vor mir weise Entscheidungen getroffen haben mit Weitsicht. Ja. Ob es meine Eltern waren, ob es Menschen in der Gemeinde waren, die haben weise Entscheidungen getroffen und ich darf quasi die Früchte ernten. Ja. Und so ist es auch mit unseren Entscheidungen. Es ist wichtig, dass wir nicht kurzsichtige Entscheidungen treffen, schnelle Ergebnisse haben wollen, sondern manchmal Dinge entscheiden, die aus einer gewissen Weitsicht heraus getroffen sind. Im Umgang mit Menschen muss ich die Fähigkeit haben, sie nicht so zu sehen, wie sie sind, sondern so, wie sie werden können, so wie Gott sie sieht und wie Gott sie haben will. Gerade in der Kindererziehung ist das wichtig, ja? Dass wir uns das immer wieder schenken lassen. Ja? Wenn man sie sieht, die Kinder, sie sind klein, aber wo sollen sie hin? Was muss ich heute Tag für Tag in sie investieren, damit sie eines Tages Menschen sind, die in einer Reife, in einer charakterlichen Stärke den Herausforderungen des Lebens standhalten können. Ein Mensch, der Weitsicht ist, sieht Wachstum. Wachstum im Glauben beispielsweise. Der weiß, wie er andere Menschen schützen kann. Wie können wir im Glauben wachsen? Da ist es nicht getan damit, dass ich einmal einen Gottesdienst besucht habe oder einmal in der Bibel gelesen habe oder einmal einen Hauskreis besucht habe. Aber wenn ich Weitsicht habe, dann weiß ich, dass es wichtig ist, regelmäßig die Bibel zu lesen. Dann weiß ich, dass es wichtig ist, die geistliche Gemeinschaft zu pflegen, auch wenn es vielleicht gar nicht mal so viel Spaß macht, jede Woche zum Hauskreis zu gehen, um gemeinsam die Bibel zu lesen. Auch wenn ich am Sonntagmorgen vielleicht andere Prioritäten lieber setzen würde, aber ich sage mir, es ist wichtig, weil ich das Endergebnis sehe. Ich möchte regelmäßig Gemeinschaft haben. Und deshalb auch, ich weiß, wir leben in einer besonderen Zeit, und das muss man jetzt eingeschränkt sagen, aber deshalb, diese geistliche Gemeinschaft kann ich nicht alleine online haben. Wenn ich Weitsicht habe, dann komme ich in die Gemeinschaft, wenn es denn irgendwie möglich ist, und habe Gemeinschaft, weil geistliche Gemeinschaft ist wichtig, um geistlich wachsen zu können. Ja. Und zwar nicht nur ich, jemand, der eine Reife hat, der denkt nicht nur an sich, der denkt auch an die anderen. Wenn ich in die Gemeinschaft komme, sei es Hauskreis oder Gemeindegottesdienste, dann ist das nicht nur, weil ich das brauche, sondern weil ich auch für andere da sein möchte. Ich möchte anderen helfen, ich möchte anderen dienen, ich möchte anderen helfen, ich möchte auf sie achten. Ja. Deshalb ist es wichtig, dass wir nicht nur kurzsichtige, und das ist die Herausforderung, in der wir heute leben. Ja. Wir sind dankbar, dass wir uns versammeln dürfen, und gerade wo wir es dürfen, ermutige ich dazu, ich habe das nicht zum ersten Mal getan, den Präsenzgottesdienst zu bevorzugen. Wir sind dankbar für die Online-Möglichkeiten, für die Livestream-Möglichkeiten und freuen uns, dass uns immer wieder auch eine ganze Reihe von Leuten zuschalten. Seid nicht entmutigt. Ich weiß, einige können es nicht, für einige ist es auch besser, sie machen das von da. Das ist aber immer noch eine gute Notlösung. Es ist nicht das, worauf wir uns langfristig einstellen sollten. Ja? Wir brauchen geistliche Gemeinschaft. Es ist eine Grundsäule, um geistlich zu wachsen, selbst und auch anderen. Das ist die Idee von Gemeinde, dass wir füreinander da sind. Klar, wir sind in Corona-Zeiten kreativ geworden. Die Einschränkungen haben uns sehr kreativ gemacht, und das ist gut so. Und da, wir haben versucht, vieles aufzufangen, das, was nicht mehr ging. Aber wir sind unwahrscheinlich dankbar, dass es jetzt möglich ist, auch so sich zu versammeln, und hoffen, dass es nicht nochmal zu einem derartigen Lockdown kommt. Ja. Lass uns dafür beten. Weitsicht schließt Optimismus und Hoffnung ein. Glaubensmänner und Glaubensfrauen sind Männer und Frauen mit Weitsicht, denn Glauben heißt, eine weite Schau zu haben. Von Moses, einem der größten Leiter des Alten Testamentes, lesen wir, er hielt fest an dem Unsichtbaren, als ob er es sehe. Das ist die Herausforderung, ein inneres Bild zu haben, eine innere Vorstellung von etwas zu haben, was vielleicht weit in der Zukunft ist, und das so fest zu haben, dass man sich dafür engagieren kann. Menschen, die kurzsichtig sind, die unter Kurzsichtigkeit leiden, kritisieren oft Entscheidungen, die mit Weitsicht getroffen sind, weil sie wollen schnelle Ergebnisse haben. Das müssen wir immer wieder aushalten. Und das ist der Unterschied, dass manche Menschen das nicht sehen. Ein ganz einfaches Beispiel aus der Kindererziehung wieder. Eltern, die Weitsicht haben, die werden nicht alle Wünsche der Kinder erfüllen. Als Beispiel, wenn sie die Zähne der Kinder schützen wollen, dann werden sie ihnen vielleicht nicht ganz so viele Süßigkeiten geben. Ja? Die Kinder wollen das unbedingt haben. Nicht nur Zähne, auch andere gesundheitliche Folgen kann das haben. Aber man sagt dann, okay, ich weiß, du hättest das jetzt gerne, aber weil ich nicht nur an heute denke, wenn ein Kind heute und morgen Schokolade isst, wird damit an den Zähnen nichts passieren. Aber vielleicht in einigen Jahren werden die Zähne kaputt sein. Ja? Und das ist schade. Ja? Also Weitsicht. Und genauso ist es im geistlichen Leben. Ja? Unser Herz. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, mehr als alles andere, denn daraus geht das Leben. Wir kommen zum nächsten Punkt, und das ist, der dritte Punkt ist Weisheit. Weitsicht und Weisheit haben schon was miteinander zu tun. Wir singen in einem alten Lied, also viele von uns werden wahrscheinlich das Lied gar nicht mehr kennen, aber ich kann mich noch sehr gut dieses Lied erinnern. O Mensch, sei weise, nur einmal machst du diese Reise, lass eine gute Spur zurück. Ja? Also wir brauchen Weisheit, um eine gute Spur zu hinterlassen, um ein gutes Leben zu leben, das nicht nur für meine Zukunft gut ist, sondern auch für Menschen um mich herum. Weisheit bedeutet, Einsicht in die Fülle der Dinge zu haben, das Ganze zu sehen, das zu sehen, was an der Oberfläche gar nicht zu sehen ist. Und da möchte ich wieder ein Beispiel aus unserer aktuellen Situation bringen, Beispiel Impfung. Ja. Nun, es gibt Menschen, die sind sehr gegen Impfung. Es gibt Menschen, die sind sehr für Impfung. Ja. Die einen kämpfen und das verursacht hier und da Konflikte in den Familien, in der Gemeinde, in unserer Gesellschaft. Ja. Wir merken eine gewisse Spaltung. Ja. Und hier ist es wichtig, dass wir das Ganze sehen. Ja. Die Fülle der Dinge, dafür braucht man eben Weisheit. Ja. Ich habe beobachtet, dass Menschen, die gegen Impfung sind, sich gerne Informationen holen von Menschen, die gegen Impfung sind. Ja. Und Menschen, die für Impfung sind, die holen sich gerne Informationen, die hören eigentlich nur noch diejenigen, die für die Impfung sind. Ja. Und das ist nicht richtig, das ist nicht Weisheit. Weisheit sieht immer alles. Wenn ich im Moment habe, das Gefühl habe, dass ich gegen, weil die Impfung vielleicht Gefahren auch in sich hat und das noch alles nicht erprobt ist und so weiter, ja, dann lasse ich mich ganz bewusst die andere Seite ernsthaft an mich heran und prüfe das. Ja. Genauso wie auch die andere Seite. Das hätte etwas mit Weisheit zu tun. Wir dürfen nicht diesen Fehler machen, wenn wir auf der einen oder auch auf der anderen, egal auf welcher Seite wir stehen, ja, dass wir dann uns nur noch in den Kreisen bewegen und alle, die etwas anders denken, total ignorieren, verachten und so weiter. Das ist nicht Weisheit. Weisheit sieht die Fülle der Dinge, sieht das Ganze. Der Mensch gewinnt sie teils durch Veranlagung, teils durch Erfahrung. Ja, ein Mensch, der älter ist, gilt meistens immer als weiser, weil er mehr Lebenserfahrung hat. Ja. Aber immer als Gabe Gottes. Wir lesen in der Bibel, wem Weisheit mangelt, der bitte. Gott gibt gerne Weisheit. Ja. Und wir lesen auch, dass Weisheit zu einem der geistlichen Gaben gehört. Ja. Also offensichtlich hat Gott da auch nicht allen gleich verteilt. Also es gibt auch eine geistliche Gabe der Weisheit. Und das ist wiederum dann in einer Gemeinschaft, kann ich, wenn ich diese Gabe vielleicht so in diesem Maße nicht ausgeprägt bekommen habe, profitieren von Menschen, die es in einer besonderen Weise bekommen haben. Weisheit ist definitiv mehr als Wissen. Irgendwie verwechseln wir das. Wir denken, Weisheit, oh, da muss man, ne, es ist viel, viel Wissen. Sie ist Wissen, ja, Wissen gehört dazu, Wissen mit Kenntnis vom Wesen der Dinge. Sie kennt die Dinge, wie sie wirklich sind. Sie ist vor allem aber die richtige Anwendung der Dinge. Weisheit ist gelebtes Wissen. Jemand sagte mal, 9/10 der Weisheit ist weise Handeln zur rechten Zeit. Ja. Wissen erwirbt man durch Studium, aber wenn der Heilige Geist uns erfüllt, verleiht er Weisheit, dieses Wissen anzuwenden. Theoretisches Wissen ist unwahrscheinlich wichtig, ja. Und dafür sind wir sehr dankbar, dass wir die Möglichkeit haben zu studieren. Und die Theorie ist unwahrscheinlich wichtig, aber immerhin ist es, wie diese Person sagt, 1/10. Und ich glaube, da ist was dran, ob es nun 1/10 ist oder mehr. Wichtig ist, dass wir das, was wir an Erkenntnis gewonnen haben, irgendwie ins Leben auch rüberbringen. Wissen macht stolz. Das wissen wir. Weisheit macht bescheiden, sagte ein anderer. Jemand anders schreibt, wenn ein Mann eine öffentliche Stellung bekleidet, die eine öffentliche Stellung bekleidet, einen anderen Gehorsam abfordert, ohne dessen Vernunft und Gewissen zu berücksichtigen, dann ist das Tyrannei. Wenn andererseits einer fähig ist, jemanden mit Takt und Wohlwollen durch Gebet, geistliche Kraft und gute Weisheit derart zu beeinflussen und zu belehren, dass er mittels seiner eigenen Vernunft und seines Gewissens dazu geführt wird, seinen Kurs zu ändern, dann ist das geistliches Führen. Und das ist das, was wir brauchen in unseren Familien, in unseren Gemeinden, in unserer Gesellschaft, ja, dass wir den anderen so weise führen und begleiten und beeinflussen, dass er seine eigene Vernunft und Gewissen dabei verwendet. Es geht nicht darum, Hauptsache Ergebnisse zu bekommen, Hauptsache den anderen irgendwie zu manipulieren. Das ist nicht das, was die Bibel uns lehrt. Das ist auch nicht Weisheit. Diejenigen, die geistliche Verantwortung tragen, sei es in der Familie oder in der Gemeinde, sollten ständig für sich erbitten, wie Paulus für die Christen in Kolossee erfleht, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller vom Geist verliehenen Weisheit und Einsicht. Kolosser 1, Vers 9. Das sollte unser tägliches Gebet sein, dass Gott uns erfüllt mit Weisheit, mit Einsicht. Wir kommen zum vierten Punkt, wenn wir über das Herz des Menschen reden. Und das ist Entschiedenheit. Wenn alle Fakten gesammelt sind, kennzeichnet schnelle und klare Entscheidungen einen weisen Menschen. Wenn alle Fakten auf dem Tisch sind, klare und schnelle Entscheidungen. Der Mann oder die Frau mit Weitsicht muss etwas unternehmen, um nicht ein Träumer zu bleiben oder Träumer zu werden. Es ist wichtig, dass das, was wir an Erkenntnis gewonnen haben, in die Tat umsetzen. Ist sich jemand des Willens Gottes gewiss, schreitet er ungeachtet der Konsequenzen sofort zur Tat. Durch sein Ziel vor Augen hat er den Mut, die Brücken hinter sich abzubrechen. Wenn wir uns überzeugt sind, dass das richtig ist, ja, dann sollten wir den Mut haben, Konsequenzen in Kauf nehmen und diesen Weg gehen. Alle großen Männer und Frauen in Hebräer 11 waren Menschen mit Weitblick und Entscheidungskraft. Sie haben sich entschieden und haben ungeachtet, sie haben oft einen hohen Preis bezahlt, aber sie sind diesen Weg gegangen. Zuerst standen sie unter dem tiefen Eindruck ihrer Aufgabe, dann überschlugen sie die Kosten, trafen ihre Entscheidungen und setzten sie in die Tat um. Das sind die Glaubenshelden aus Hebräer 11. Umstände können solche Männer und Frauen nicht zurückhalten und Schwierigkeiten nicht abschrecken. Ich dachte bei diesem Punkt heute Morgen an Esther. Die Geschichte von Esther, wir alle kennen sie aus der Bibel. Eine Frau, eine junge Frau, die eine besondere Aufgabe ihr zufiel. Und es gibt da ein Lied, das ich sehr gerne höre. Das ist in Englisch, in The Story. Vielleicht kennen einige dieses Lied. Und da geht es darum, das ist ein sehr schönes Lied, da geht es darum, es gibt verschiedene Zeiten im Leben. Das ist ein Lied über Esther. Ja? Es gibt Zeiten, so heißt es da, wo wir unseren Kopf gebeugt haben und demütig unser Leben führen. Aber dann gibt es Momente in unserem Leben, wo ich genau weiß, für diesen Moment bin ich geboren worden. So heißt es in diesem Lied. Und mir gefällt das, ja. Und Esther war so ein Moment. Als sie zum König ging, sie wusste nicht, ob sie überlebt oder nicht. Aber sie sagte, komme ich um, dann komme ich um. Aber ich kann mein Volk jetzt nicht im Stich lassen. Und sie ging diesen riskanten Weg, weil sie wusste, das ist ihre Aufgabe. Und so denke ich, das hat das mit Entschlossenheit, das hat das mit Mut zu tun. Das ist eine Herzenshaltung. Das hat nichts mit Mainstream zu tun. Es ist immer einfacher, im Mainstream zu laufen. Aber da, auch wenn es sein muss, alleine stehe ich da und ich weiß genau, das ist jetzt meine Aufgabe mit allen Konsequenzen. Ich möchte zum nächsten Punkt kommen, Punkt 5, und das ist, wenn wir über das Herz des Menschen reden, dann reden wir auch über seine Gotteserkenntnis. Es ist von größter Wichtigkeit, dass unsere Gottesvorstellung so nah wie möglich an dem wahren Wesen Gottes herankommt. Wir wissen aus der Bibel, dass unsere Erkenntnis Stückwerk ist und auch Stückwerk bleiben wird. Aber es ist wichtig, dass unsere Vorstellung von Gott, unsere Gotteserkenntnis möglichst nahe herankommt an das, dass da ein Wachstum da ist. Unsere Gottesvorstellung, unser Gottesbild ist enorm wichtig für unser ganzes Leben, ja. Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder danach suchen. Ja? Die Bibel fordert uns auch dazu auf, dass wir danach trachten, dass wir suchen, Gott zu erkennen, dass wir wachsen in der Erkenntnis Gottes. Aufgrund eines verborgenen Gesetzes neigen wir dazu, unserem geistigen Gottesbild nachzustreben. Ja? Wenn wir von Gott eine gewisse Vorstellung haben und diesen Gott anbeten, dann wollen wir ihm ähnlicher werden. Und deshalb ist es so wichtig, dass das möglichst nah an das tatsächliche Wesen Gottes herankommt. Wisst ihr, und da ist es wichtig, diese Erkenntnis Gottes kann man nicht vollumfänglich vom Hören sagen oder vom Lesen bekommen. Das ist alles wichtig. Aber man muss es erfahren haben. Ja. Gott zu kennenzulernen, zu Gottes Erkenntnis zu gelangen, ich kann ihn als Tröster erkennen, wenn ich wirklich darauf angewiesen bin. Ja. Und das ist meiner Meinung nach der Grund, warum Gott auch Christen manchmal in schwere Situationen kommen lässt. Ja. Wenn ich so durch die Reihen schaue, dann weiß ich, einige unter uns gehen durch schwere Zeiten durch, ja. Aber gerade in solchen Zeiten erleben wir Gott als Tröster wie sonst nie zuvor. Und du kannst Bücher, tausende von Büchern lesen. Es ist was anderes, als wenn du das selbst erlebt hast. Ja. Wenn du selbst durchgehst durch dieses tiefe Tal und du erlebst Gott als Tröster. Das ist Gottes Erkenntnis. Die kannst du nicht vom Hören sagen, die kannst du nicht vom Lesen. Wenn du Gott als Heiler erlebst, ja, als liebevollen Heiler, ja, kannst du nicht, wenn du immer gesund bist. Oder wenn du Gott als Hirte erlebst, ja, wenn du selbst, um bei diesem Bild zu bleiben, als ein Schaf in einem Gestrüpp irgendwo hängen geblieben bist, nicht ein nach aus weißt, ja, ein Abgrund vielleicht neben dir, du hängst auf dem letzten Zweig in diesem Gestrüpp, und da kommt der gute Hirte und rettet dich. Er sucht dich, er findet dich und er zieht dich dort heraus und er rettet dein Leben. Ja. Das ist Gottes Erkenntnis. Ja. Da wachsen wir in der Erkenntnis Gottes. Und so könnte ich fortsetzen. Wie können wir Gottes Erkenntnis wachsen? Psalm 46, Vers 11 sagt uns, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Das ist wichtig, dass wir stille werden. Wir Zeit in der Stille haben, wo wir auf Gott hören. Ich komme zum letzten Punkt und das ist, wenn wir über unser Herz reden, dann ist es wichtig, dass wir ein gottesfürchtiges Herz haben. Das Thema Gottesfurcht. Was bedeutet es? Wenn wir über Gottesfurcht reden, dann reden wir nicht über Angst. Furcht und Angst, wir vertauschen das manchmal. Der Unterschied ist, Angst hat etwas immer mit Schuldgefühlen zu tun. Ehrfurcht hat etwas mit, wir haben Ehrfurcht vor der Majestät Gottes. Angst läuft von Gott weg. Adam und Eva, sie hatten gesündigt, sie versteckten sich. Adam versteckte sich irgendwo hinterm Baum im Garten Eden, so lesen wir. Ja. Jona war ungehorsam, er lief weg von Gott, ja, weit weg aufs Schiff und wollte weg. Angst vor dem Nichts. Ehrfurcht ist aber ein Bedürfnis. Jeder Mensch hat in sich dieses Bedürfnis, jemanden anzubeten, jemanden zu verehren. Das ist ein Grundbedürfnis des Menschen auch. Und das läuft zu Gott hin. Das hat Sehnsucht nach Gott. Angst läuft weg, Ehrfurcht geht zu Gott hin. Das ist der Unterschied. Angst vor dem Nichts, habe ich gesagt, Angst vor der Zukunft. Ehrfurcht schenkt uns Geborgenheit. Wenn ich vor Gott Ehrfurcht habe, bin ich geborgen bei ihm. Ja. Gott wohlgefällig leben bedeutet, gottesfürchtig zu leben. Das ist mehr als Gehorsam. Ich würde mal sagen, das ist ein Level höher als Gehorsam. Wir sprechen oft über Gehorsam und die Bibel spricht über Gehorsam, aber ehrfurchtvoll schaut Gott auf die Finger, auf die Augen und will, ohne dass Gott ihm das irgendwie nochmal deutlich ermahnt, schon vorher tun. So stelle ich mir das vor. Ehrfurcht hat etwas damit zu tun, das Böse zu hassen. So lesen wir in Sprüche 8, Vers 13. Ein anderes Beispiel ist Josef. Ja? Jemand, der ehrfurchtig lebte, als die Frau des Potiphar ihn auf eine ganz übelsten Weise auf die Probe stellte, ihn versuchte, dann sagte er, wie könnte ich ein solch großes Übel tun und gegen Gott sündigen? Es war für ihn unvorstellbar. Das ist ein gutes Beispiel für Ehrfurcht. Der Unterschied im Alten Testament und Neuen Testament, ich habe mich mal damit beschäftigt und habe das untersucht und habe festgestellt, dass im Alten Testament es immer heißt, fürchte Gott, so werde ich dich segnen. Im Neuen Testament, alle Stellen, die über Gottesfurcht sprechen, haben genau eine umgekehrte Reihenfolge. Ich habe dich gesegnet, darum fürchte Gott. Wir sind gesegnet, ja, mit all dem Guten, mit all den Heilsgütern und all, Gott hat uns alles geschenkt und wir müssen, deswegen sollten wir Gott fürchten, sollten wir in Ehrfurcht. Es ist nicht so, dass wir uns, indem dass wir ehrfürchtig leben, uns Segen quasi verdienen, sondern wir sind schon gesegnet. Ihr könnt die Bibelstellen gerne nachlesen. Wir haben viele Beispiele in der Bibel, im Alten Testament, im Neuen Testament. Ob es Jesaja ist, als er Gott begegnete, dann sagte er, weh mir, ich vergehe. Er war sich plötzlich bewusst, wie sündig er ist und tat Buße. Daniel, von dem lesen wir, er fiel um wie tot, als er Gott begegnete. Ja? Also das sind Leute, die diese Ehrfurcht, dieses Erzittern, Erbeben vor Gott hautnah erlebt haben. Ich möchte schließen mit einem Bild. Unser Herz, behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus geht das Leben. Manche Übersetzungen sagen, daraus quillt das Leben. Ich persönlich möchte sagen, und ich glaube, die Bibel meint das auch, das Herz ist keine Quelle. Das Herz ist ein Gefäß. Wir können das Herz viel besser mit einem Gefäß vergleichen als mit einer Quelle. Also an einer anderen Stelle lesen wir, was das Herz voll ist, das geht der Mund über, ja. Deshalb sollen wir unser Herz so sehr behüten. Womit füllen wir unser Herz? Das ist die Frage, die große Frage, die wir mitnehmen sollen. Womit füllen wir unser Herz? Gerade in einem Zeitalter wie heute, wo Informationen auf uns reinprasseln, unkontrolliert, unzensiert, das haben wir eine ganz, ganz große Herausforderung. Und wenn ich auch an unsere quasi nächste Generation denke, dann tun sie mir fast leid. Es ist wirklich nicht einfach, da einen guten Unterschied zu machen und zu erkennen und auch diese innere Kraft zu haben, dann bewusst Nein zu sagen zu Informationen, die auf mich zukommen, ja, und dem Guten. Ja. Also unser Herz ist ein Gefäß. Wenn ich dieses Gefäß mit faulen Sachen, mit bösen Sachen, ja, sei es durch die Medien, durch unsere Gedanken einfach, ja, es sind nicht nur immer die von außen, wir haben unsere fleischliche Begierden, so schreibt die Bibel. Ja. Ich kann Tag und Nacht mit diesen Gedanken mich beschäftigen und sie steigern und wachsen lassen. Ja. Oder eben Medien oder Menschen, Freundeskreise, die nicht gut sind. Wenn ich damit mein Herz fülle, muss ich mich nicht wundern, dass auch aus meinem Herzen böse Sachen kommen werden. Ja. Und deshalb denke ich, ist es wichtig, dass wir unser Herz behüten, ja. Und dann kommen wir in Gemeinschaft und dann merken wir plötzlich Ablehnung, ja, weil aus unserem Herzen Dinge kommen, die unangenehm sind. Wir werden dann immer wieder erleben, dass Menschen unsere Gemeinschaft meiden werden, ja. Sie werden das nicht mögen. Keiner mag das Böse. Ja, wenn wir aber unser Herz füllen mit guten Sachen, guten Gedanken, das, was gut ist, darüber denkt nach, schreibt Paulus an einer Stelle, ja. Das, was heilig, was rein ist, ja. Mit dem Wort Gottes unser Herz füllen, mit einer guten Gemeinschaft mit Gott. Wenn wir im Gehorsam das tun und hingehen und ein gute Dienste tun an allen Menschen, das ist das, was Gott sagt. Wenn wir auf das Gute achten, ja, wird unser Herz gefüllt mit guten Sachen, ja. Wenn Jesus in uns wohnt, der heilig, vollkommen und gut ist, ja. Wenn er in unserem Herzen regiert, dann können wir auch ein Segen für andere sein, ja. Das geht der Mund über und auch die Hände und alles, ja. Wie wohltuend ist es, im Kreis von Menschen zu sein, die Gutes aus ihrem Herzen weitergeben können. Ich liebe das, solche Gemeinschaften, solche Zeiten, ja. Das sind Menschen, die darauf achten, dass der andere höher geachtet wird als einer selbst. Es sind Menschen, die suchen danach, Liebe weiterzugeben. Ja? Es sind Menschen, die demütig sind. Und ich könnte jetzt fortsetzen. Ja? Wie wohltuend ist es, in der Gemeinschaft solcher Menschen zu sein. Ja? David betet an einer anderen Stelle, weise mir, Herr, deinen Weg, dass ich wandle in deiner Wahrheit und erhalte mein Herz bei dem einen, dass ich deinen Namen fürchte. Achte darauf, womit du dein Herz füllst, und denn daraus kommt das Leben. Gott segne uns dabei. Amen.